Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Glaubenspodcast Wo glaubse. Markus Gehling und ich, Bernd Kniel, wir betreiben diesen Podcast seit über einem Jahr, seit September letzten Jahres.
So ist das.
War die Premiere. Und heute haben wir einen ganz interessanten Gast, nämlich den Chef des Dienstlagner Evangelischen Kirchenkreises, wenn ich das richtig herausgefunden habe, den Superintendenten David Bongartz. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein und formal ist es richtig, Dienstlagner Kirchenkreis.
Erster Pluspunkt. Gut. Und der Chef, der oberste Chef, Superintendent. Als der Markus vorhin kam, habe ich gefragt, Superintendant oder Superintendent? Nein, Superintendent. Wo ist denn der Unterschied?
Weiß ich nicht. Ich kenne nur so als Superintendent und habe mich vor 3 Jahren auf diesen Job beworben hier und bin sehr glücklich hier gelandet im Kirchenkreis Dienstlagen. Ich habe gerade gesagt formal, weil formal ist das richtig. Inzwischen reden wir immer mehr von der Menschenkirche, weil das so ein verbindender Slogan ist, vor 4, 5 Jahren mal als Kampagne gestartet, aber inzwischen identifizieren sich immer mehr Menschen damit und so reden wir oft gar nicht mehr vom Kirchenkreis Dienstlagen, was ja auch ein bisschen verwirrend ist, weil es ja nicht nur die Stadt Dienstlaken ist. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so Stadtsuperintendent werde. So, da werde ich immer sehr automatisch angeschrieben von allen. Aber da gibt es ja 2 Gemeinden, die gerade zusammengehen, die im Endeffekt diejenigen sind, die das Leben in Dienstlaken maßgeblich gestalten. Und zum Kirchenkreis Dienstlaken, der Menschenskirche, gehören Förde, Walsum und Hünxegal noch mit dazu.
Da, ja guck. Haben wir das auch geklärt.
Ungefähr ja. Wie unser Dekanat, ne? So fast.
Genau, da sind wir fast deckungsgleich.
Ja. Oder unser pastoraler Raum jetzt.
Pastoraler Raum. Bei euch nennt sich das Verwaltungseinheit, wenn wir nochmal ganz offiziell werden, ne?
Bei uns?
Ja.
Nee, auch das nicht mehr. Also ich sage immer, das ist ganz wichtig, die Menschenskirche ist eher ein Gestaltungsraum. Das merkt man auch daran, dass wir unsere Verwaltung inzwischen fusioniert haben. Also die ist mit dem Kirchenkreis Duisburg zusammen. Und nach meiner Meinung wird das auch immer größer werden, weil Verwaltung kann man meistens wahrnehmen, indem man es in größeren Strukturen macht. Ja, je mehr, mal ganz, ja, eigentlich langweilig, so einen Podcast anzufangen mit sowas, aber je mehr Buchungen man macht, je mehr Kindergärten man verwaltet, desto günstiger wird es normalerweise. Gestalten wiederum, glaube ich, kann man besser in einem überschaubaren Raum, wo man sich um einen Tisch setzt. Ja, ich kann das an unseren Kitas, da haben wir 20 Kita-Leitungen, mit denen kann ich mich an einen Tisch setzen und gemeinsam was entwickeln.
Lass uns zu der Verwaltungseinheit oder Gestaltungsraum, wie auch immer, gleich nochmal kommen. Ich denke, da sind sicherlich noch ein paar Fragen, die auf dem Tapet stehen könnten. Wir springen noch ein bisschen zurück. Du hast gerade gesagt, du bist seit 3 Jahren, jetzt 1.10., 1. Oktober. Genau. Wir nehmen diesen Podcast auf am 13. Oktober, richtig? Haben wir heute, ne?
Ich glaube, ja.
Ja. 3-jähriges gefeiert oder auch nicht. Aber vorher gab es natürlich auch eine spannende und interessante Zeit und die war im Raum Bonn, in St. Augustin genau. Da warst du 10 Jahre zusammen mit deiner Frau, die auch evangelische Pfarrerin ist, tätig.
Genau, da war ich ganz klassisch Gemeindepfarrer, habe mit meiner Frau die Pfarrstelle geteilt. Ich habe selber noch in der Nachbargemeinde eine Viertelstelle zusätzlich gemacht. Meine Frau war in der Förderschule noch mit einer Viertelstelle. Wir sind damals in St. Augustin gelandet, weil ich davor in der Jugendkirche war und eine Jugendkirche aufgebaut habe in Mönchengladbach. Und die Gemeinde in St. Augustin wiederum war eine Gemeinde, die ganz viel in der Jugendarbeit machte, ein Konfi-Camp hat, immer noch, bei dem sie für 2 Wochen in den Sommerferien nach Kroatien fahren. Ganz toll. Taufen auf dem Konfi-Camp vergisst man nie, im Sonnenuntergang, im kroatischen Meer. Das ist echt was ganz, ganz Besonderes. Und die sagten, sie wollen ein Pfarrehepaar oder ein Pfarrer, Pfarrerin haben, die daran anknüpft und das ausbaut. Und das durfte ich 10 Jahre tun in einer Gemeinde, die sehr offen war und wir auch mit einem großen Tränenauge von dort weggegangen sind.
Da warst du Vorstandsmitglied über viele Jahre im Verein Netzwerk Konfi-Camps in Deutschland.
Genau, gute Recherche. Genau. Ja, das ist viele Jahre geht so. Es war so, dass ich über diese Konfi-Camp-Arbeit in St. Augustin in diesen Verein gerutscht bin und dann jetzt seit 4, 5 Jahren bin ich dort Vorstandsmitglied. Es geht darum, dass ich glaube, dass Konfirmandenarbeit was ganz, ganz Zentrales ist. Es gibt so eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die haben wir jetzt mit der katholischen Kirche zusammen gemacht.
Ja.
Und da ist nochmal deutlich geworden, bisher war immer das Elternhaus so, dass das die meiste Bindekraft hatte, wo Erwachsene zwischen 30 und 50 sagten, boah, ne, meine Eltern, die haben mir Kirche näher gebracht. Und jetzt in der letzten KMU, die wird alle 10 Jahre gemacht, diese Mitgliedschaftsuntersuchung, war zum ersten Mal der Konfi als erstes genannt.
Mhm.
So, und was uns nochmal zeigt, wie wichtig es ist, dass wir gute Konfirmandenarbeit machen. So, da Jugendliche begleiten in einer Lebensphase, die ich total spannend finde. Mit 12, 13, 14 passiert total viel im Leben. Und da ist wiederum wichtig, wenn die Konfirmandengruppen jetzt kleiner werden, dass wir trotzdem diese Gemeinschaftserfahrung ermöglichen. Und ich glaube, dass Konfirmandenunterricht, Konfirmandenarbeit etwas ist, wo wir Lebens- und Glaubensgemeinschaft miteinander in besonderer Art und Weise teilen, wo es nicht in erster Linie um Wissensvermittlung geht. Und das haben wir auf dem Konfi-Camp toll machen können.
Muss ich mir das so vorstellen wie Ferienlager mit frommen Themen? Oder wie ist das? Also du hast Kroatien gesagt gerade. Das klingt ja schon nach einigem Aufwand auch.
Genau, aber ich würde es nicht so sagen, sondern als eine Lebens- und Glaubensgemeinschaft. Also wir fahren dafür 2 Wochen hin und mit im Durchschnitt waren es 100 Jugendliche, 20, 30, genau, 100 Konfis, 20, 30 Jugendliche zwischen 14 und 20 und dann noch so 10 Erwachsene. So, und mit denen gestaltet man wirklich da 12 Tage Leben vor Ort. So, in dem Sinne mit Andacht zu beginnen, mit Konfi-Einheiten über Tag, die aber sehr erfahrungsbezogen sind. So, wir haben die Perlen des Glaubens, sind wir im Entgang gelang gegangen. Das ist so eine Perlenkette, die man an verschiedenen Stellen findet, wo man immer guckt, wie steht mein Leben eigentlich in Beziehung zu Gott? Wo habe ich Dinge, wo kann mir Glauben helfen im Leben? Wo habe ich riesengroße Fragen? Und das Konfi-Camp bietet halt die Möglichkeit, eben nicht das an einem Samstag zu machen oder Dienstagnachmittag und dann gehen alle wieder nach Hause, sondern die Sachen können mitschwingen und nachschwingen. Und wenn abends wir haben jeden Abend Gottesdienst gemacht, wenn dann das ganze Camp ruhig wird, weil man am Anfang mit 130, 140 Leuten eine halbe Minute Stille schafft und am Ende der 2 Wochen schafft man 5 Minuten, dann ist das eine tolle Erfahrung, wo man merkt, und wenn dann auch noch das habe ich einmal erlebt, die Zikaden in den Bäumen, die den ganzen Tag über zirpten,
als auch ruhig
alle
war.
Still wurden, jede Schaltung gelegt, alle still. Das ist dann fast schon eine Gotteserfahrung. Man merkt, da wird man Schöpfung und man ist ja in der Schöpfung aufgehoben an dem.
Ist das dann noch diese klassische Konfi-Vorbereitung so über 1 Jahr oder 2 Jahre in der Gemeinde gleichzeitig zusätzlich oder wie läuft das dann? Oder ist das so der Höhepunkt der ganzen Vorbereitung,
wenn man Konfi-Camp also Konfi-Camps gibt es ganz unterschiedliche, deswegen, ich bin ja in diesem Netzwerk, wir vertreten so 70, 80 in Deutschland und merken, da gibt es eine große Vielfalt. Manche fahren auch, wie wir jetzt hier im Kirchenkreis, wir werden nächste Woche unser erstes Konfi-Camp starten und fahren dann mit 4 Gemeinden aus dem Kirchenkreis in die Eifel für eine Woche. So, das läuft auch unter dem Label Konfi Camp, so. Also das ist, jetzt muss ja mal die Frage einmal.
Ob das noch zusätzlich ist, dann
zur
normalen Konfi-Vorbereitung, wie man das halt kennt, mit Gruppentreffen und...
Genau, das ist zusätzlich. Genau, es ist aber unterschiedlich, ob das am Anfang einer Konfi-Zeit steht, in der Mitte oder am Ende. In St. Augustin, wo ich 10 Jahre war, war das in der Mitte. So, und das brachte nochmal einen unheimlichen Schwung in die restliche Konfi-Zeit, bis hin, dass ich Konfirmanden hatte, die teilweise am Konfirmationsgottesdienst mit gepredigt haben. Und die Hälfte der Konfis ungefähr übrig blieben, also dabei blieben und mitgearbeitet haben in den nächsten Jahrgängen. Also das war schon eine sehr erfüllte Zeit. Das ist auch das, was mir im Moment als Superintendent eine von den 2 Sachen, die mir fehlen, das würde ich sagen, kontinuierlich Jugendliche begleiten. Das habe ich halt über 13, 14 Jahre eben angefangen mit der Jugendkirche in Mönchengladbach Reit intensivst getan. Und das merke ich jetzt punktuell. Ich war ganz stolz, mein erster Gottesdienst hier in diesem Kirchenkreis war ein Jugendgottesdienst, den ich mit Jugendlichen gestaltet habe.
Muss ich mal sofort reinhaken oder nachhaken. Du hast gerade gesagt, 1 von 2 Dingen, die dir fehlen. Mhm. Was ist denn das Zweite?
Das Zweite ist...
wenn er mir schon so eine Vorlage
hat. Ja, also war halb gewollt. Das Zweite ist, Gottesdienst in einer Gemeinde zu feiern, die man in- und auswendig kennt. Also sonntags vor eine Gemeinde zu treten, wo ich mit den Menschen Gottesdienst feiere und auch in der Predigt, in den Gebeten weiß, zumindest erahnen kann, wie es die Menschen berührt, mitnimmt, man miteinander auch in einer gewissen Art und Weise im Gespräch ist und seine Gemeinde begleitet und kennt. So, und das habe ich natürlich hier nicht, wobei ich sagen muss, nach den 3 Jahren, ich war gestern im Bruch in Dienstlaken im Gottesdienst, wir hatten jetzt Visitationen in Galen, da ist der Vorstand des Kirchenkreises für 2 Wochen ganz intensiv in einer Gemeinde und ich merke, dass ich hier Heimat gefunden habe. Also ich komme auch hier in die Gottesdienste und die Menschen kennen mich, ich kenne immer mehr Menschen dort vor Ort und das ist auch sehr schön. Und trotzdem ist das natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man 2-mal im Monat, 3-mal im Monat vor derselben Gemeinde steht.
Ja. Bist du denn so richtig im Gottesdienstlichen mit eingebunden? Also hast du jeden Sonntag irgendwo Dienst oder wie ist das für den Superintendenten dann?
Nein, das ist auch unterschiedlich von Kirchenkreis zu Kirchenkreis. Es gibt ein paar nebenamtliche Stellen noch. Also da wird jemand aus dem Kirchenkreis herausgewählt und hat dann noch eine Viertelgemeindestelle. Das ist bei mir nicht so. Das ist eine hauptamtliche Stelle. Das heißt, ich bin von außen, konnte sich jeder darauf bewerben. Mhm. Ich nehme mir das jedes Jahr vor, mehr sozusagen auch normale Sonntagsgottesdienste in den Gemeinden zu übernehmen. Und jedes Mal scheitert es an der Fülle der Aufgaben. Aber das, genau das habe ich nächstes Jahr wieder vor, weil es mir eigentlich fehlt. Diese normalen Dienste. Im Moment bin ich natürlich schnell sonntags zu Einführung, Verabschiedung, all das, was sozusagen diese ganzen auch offiziellen Anlässe, die dann auch als Kasualie, also als ein Moment, wo man was auf einen Kasus, auf einen Fall bezogen tut, ja auch sehr intensiv sein können. Genau, aber das wünsche ich mir wieder, dass ich da auch wieder in einen normalen Sonntagsgottesdienst mehr reinkomme, wobei ich es auch genieße im Moment, einfach so in Gottesdienste gehen zu können. Mhm. Und auch in der großen Vielfalt hier im Kirchenkreis. Das ist auch schön. Ja? Also ich merke, dass von meinem Glaubensleben ich an sehr vielen verschiedenen Formen von Gottesdienst, von Spiritualität anknüpfen kann. Und da erlebe ich das als sehr bereichernd.
Verschiedene Gottesdienstformen, da muss ich mal nachhaken. Bei meinen, wie hast du es vorhin so schön genannt, Recherchen, haben wir dann unter anderem herausgefunden, bei deiner ersten Stelle in Niederpleis und Mühldorf bei St. Augustin waren dann ganz kreative Gottesdienstideen, vom Krabbelgottesdienst bis zum Kinogottesdienst. Das muss man sich darunter vorstellen. Also Krabbelgottesdienst kann man vielleicht noch nachvollziehen.
Genau, das war mein zweiter Schwerpunkt in Niederpleis, auch schon aus der Jugendkirche mit gewürzt. Also in der Jugendkirche hatte ich halt 2-3 Jahre, habe ich die aufgebaut und hatte, das war unsere Aufgabe, ganz unterschiedliche Gottesdienstformate zu entwickeln. Ja, da hatten wir von J-Performance, also ja, ein Gottesdienst, der eine Performance war, über den Gottesdiensttitel Jesus Christ spricht, spielt Lego. Das hat mir bis eine Vorladung ins Presbyterium bescherte damals. gemacht und dann haben wir das in der neuen Gemeinde weiter fortgeführt. Da gab es einmal, das würde ich auch immer mit im Blick haben, Zitronengottesdienstformat. Das war ganz cool. Das waren 40- bis 60-Jährige, die das maßgeblich gestaltet haben, eine eigene Liturgie, also einen eigenen Gottesdienstablauf entwickelt haben, mit viel Interaktion im Gottesdienst, Gesprächsformaten. Das war ganz spannend, mit so einer Jazz-Pop-Band dabei. Mhm. Total schön. Und Kinogottesdienst war dann was, das gibt es immer in Deutschland und ich würde sagen, aber wir haben nochmal ein eigenes Format entwickelt. Oft ist Kinogottesdienst so verstanden, dass man einen Film nimmt und den zur Grundlage der Predigt nimmt und dann 1-2 Filmausschnitte in der Predigt hat. Mhm. Und wir haben das anders gemacht, wir haben Filme genommen und haben geguckt, dass wir nachher 8 bis 10 Ausschnitte haben, die durch den Gottesdienst verteilen, die teilweise sogar korrespondieren mit dem, was da passiert. Also wie soll ich das beschreiben? Wir sind sogar zum Kirchentag dann eingeladen worden. Das war durchaus aufregend mit Podiumsdiskussionen und so. Und haben in der Gethsemane-Kirche in Berlin 2017 beim Reformationskirchentag einen Kinogottesdienst machen dürfen. Zu dem bayerischen Film Wer früher stirbt, ist länger tot. Normalerweise hatte ich eher so Blockbuster auch dabei, wie Ziemlich beste Freunde und Schokolade und so. Kann man toll was zu Schokolade in der Fastenzeit machen, aber da hatten wir diesen bayerischen Film, lohnt sich übrigens, den zu gucken. Und da kann man ganz viel drüber machen, was heißt eigentlich Rechtfertigung und Vergebung. So, und dann aber Filmszenen zum Beispiel zu haben, das spielt von einem Jungen und dieser Junge fährt mit einem Laster Wir haben vor dem Podcast über Hühner geredet, die Hühner seines Bruders, die Hasen seines Bruders, alle tot, die Hasen. So, und dann hält der Hase einem, hält er jeden toten Hasen dem Bruder vor die Nase und sagt, so, und jetzt sag, bitte vergib mir, Elmo und so weiter. So, und das aber unkommentiert in den Gottesdienst einzubauen und im Anschluss daran ein Sündenbekenntnis zu sprechen. Mhm. Ja, so, man geht ins Sündenbekenntnis mit einem Schmunzeln über diese skurrile Szene mit den Hasen. So, und jedem ist klar, das ist völlig drüber, was der Bruder da macht. So, aber dann trotzdem in dieses Sündenbekenntnis zu gehen und zu sagen, ja, was ist aber eigentlich, was ist mit mir selber? So, und das zu schaffen, wenn Film, Liturgie, Gottesdienst so miteinander verwoben sind, das, genau, das haben wir versucht, war aber immer mit einer viel, viel vorbereiten. Das war sozusagen mein Hobby.
Das wollte ich sagen. Also, weil du musst ja den Film gut kennen, gut gucken, mindestens einmal, zweimal, dreimal.
Dreimal.
Ja, und dann musst du noch ein Stückchen raussuchen und das muss auch technisch funktionieren.
Also, Achtung. Und mir war immer wichtig, ich glaube, wir müssen viel mehr dahin kommen, mit Menschen zusammen Gottesdienst zu gestalten. Also das habe ich zum Beispiel auch in meinem Team aus jungen Erwachsenen gemacht. Wir waren dann so 5, 6 Leute, aber das ist auch wieder, man sagen immer alle, ja, David, dann hast du ja weniger Arbeit, machst ja weniger im Gottesdienst, aber im Endeffekt ist die Vorbereitung viel mehr. Aber das war total erfüllend und das, ich habe aber auch nur einen dieser Gottesdienste pro Jahr gemacht.
Ja. Die haben ja einen Sinn und Zweck. Man macht ja so diese Gottesdienste in diesen kreativen Formen. Mhm. Macht mir nicht nur, wie du gerade gesagt hast, das war mein Hobby, sondern man verbindet damit einen bestimmten Zweck und will ein bestimmtes Ziel erreichen, nämlich mehr Gläubige wieder vielleicht in die Kirche zu holen, für Religion, für Glauben zu interessieren. Man hat ja bei diesen Dingen wahrscheinlich ganz wenig, wie sagt man so schön, Erfolgskontrollen. Wie geht ihr damit um? Oder gibt es da genügend Rückmeldungen, die sagen, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg?
Ja, das würde ich auch widersprechen. Ich glaube, wir haben einmal natürlich die quantitative Erfolgskontrolle, also wie viele Leute kommen eigentlich dahin. Ja? Das ist aber so, dann kann man gucken, welche Leute kommen dahin, also welche Personengruppen. Klammer auf, man macht schnell die Erfahrung, dass in diesen Gottesdiensten, wo manche dann sagen, oh, jetzt fällt Sonntag der normale Gottesdienst weg, so auf einmal freuen sich die Leute, die in den normalen Sonntagsgottesdienst kommen, dann über diesen Gottesdienst und kommen da alle hin. Ja, das ist so. Und dann hat man natürlich die Rückmeldungen und was macht das mit den Personen? Und man hat die Gruppe, mit der man es gestaltet. Also mir ist gerade aufgefallen, da wusste ich, boah, das bewirkt was, das macht den Menschen Mut und die können das. Wir hatten einen Gottesdienst, da ist um 18 Uhr in einem Stadtteil, 10 Minuten vorher der Strom ausgefallen. Kinogottesdienst ohne Strom geht nicht.
Das ist schwierig.
Das ist sehr, sehr schwierig. So, dann hatte ich dieses Gottesdienstteam aus jungen Erwachsenen, habe gesagt, was machen wir? Dann haben wir gesagt, wir warten jetzt bis 10 nach. Es gab immer nach dem Gottesdienst noch Essen, das war schon im Ofen und danach den Film in voller Länge. Und dann haben wir gesagt, wir warten jetzt bis 10 nach, wenn dann der Strom nicht da ist, feiern wir einfach einen Gottesdienst. So, und ich habe gesagt, ich mache was zum Gleichnis der Arbeiter aus dem Weinberg. So, wir verteilen Kerzen, der Kantor ruft die Lieder rein. So, und wir verteilen jetzt einfach im Team, wer macht den Beginn des Gottesdienstes, wer macht das Eingangsgebet, wer macht Fürbittengebet, wer spricht den Segen, wer macht die Begrüßung und wir haben das im Team verteilt und hatten ja keine Zeit mehr, irgendwas vorzubereiten. Und es war ein intensiver, toller, schöner Gottesdienst. Die Gemeinde hat mitgefeiert und da habe ich gedacht, okay, das ist zum Beispiel so eine Qualitätskontrolle. Wir haben durch die, ich würde sagen, durch diese lebendigen Gottesdienstformate es geschafft, eine Gemeinde zu haben, die sich immer wieder auf Neues einlassen kann und wo es mündige Christen gibt, ja, neben mir, die miteinander sich da vorne hinstellen, im Vertrauen darauf, ja. Ich habe gewisses Handwerkszeug gelernt. Ich vertraue auf Gottes Geist, der mit uns dort unterwegs ist und auf eine Gemeinde, die das einfach aufnimmt und mit mir feiert. Und das ist dann so ein Moment, wo man sagt, ja, da habe ich haben wir miteinander etwas geschaffen, was trägt.
Damit hast du eigentlich die Antwort schon auf meine nächste geplante Frage gegeben. Was bedeutet für dich das Wort Team? Aber ich glaube, deine Ausführungen gerade waren eindeutig.
Wenn du das sagst.
Nein, ohne kein Einzelkämpfer zu sein, sondern im Team, in einer Gruppe mit anderen zusammen und dann auch relativ erfolgreich zu sein.
Ich glaube, das ist die Zukunft der Kirche. Also wir sind, wenn ich ganz gemein provokant sage, sind wir gemütlich geworden in dieser Kirche, dass wir einfach gesagt haben, bis vor 10 Jahren ging es immer so, die letzten 30 Jahre, dass man gesagt hat, ach, wir wollen was Neues, also stellen wir jemanden an, wir stellen Ressourcen bereit und so geht es jetzt halt nicht mehr. So, und dann merkt man ganz schnell, okay, entweder es findet sich ein Team oder es geht nicht. Ja, so. Und ich glaube aber, dass das nicht aus der Not geboren sein sollte, sondern das ist eine riesengroße Chance für unsere Kirche, ja. So ein Leib und viele Teile, also Paulus sagt es uns schon, ja. So, eine Gemeinde besteht aus einem Team. So, und zwar auch auf Augenhöhe. Kein Teil kann ohne den anderen sein. Und genau, ich finde, die Kunst ist es dann, zu sehen, wer wirkt wo und wie. So, und wo muss man auch, ich würde nicht von Vorgaben reden, sondern eher sozusagen Orientierungshilfen bieten für so ein Team. So, die haben auch ein Anrecht, dass das alles gut vorbereitet ist. Und so, und also das ist so Teamentwicklung, das ist, finde ich, mit das Spannendste. Und wie stellt man Teams zusammen? Und so, da kann man unheimlich viel mit bewirken.
Ja, und da ist ja alles im Wandel, ne? Was unsere Rolle auch angeht als Seelsorger, was wir da so tun. Also ich erlebe das ja auch noch häufig in der Gemeinde, dass Leute Ideen haben, was man so tun könnte, aber eigentlich davon ausgehen, dass wir das dann tun. Weil schließlich werden wir ja dafür dann auch bezahlt. Und das fand ich, hast du gerade sehr schön geschildert, wie was auch entstehen kann und sich entwickeln kann und plötzlich Leute spüren, ja, das können wir doch auch, ne? Und da können wir auch mit unseren Stärken uns einbringen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, jetzt die Kirche wieder voll zu machen, sondern auch im Gottesdienst zu spüren, das, was da passiert, das hat Relevanz für mein Leben. Das kann ich anknüpfen an Erleben, was ich tagtäglich habe. Im Film zum Beispiel, so die Szenen, die da geschildert werden, haben auch Verbindung zum Evangelium. Es gibt eine Verbindung zwischen Leben und Glauben. Und das zu spüren, ist, denke ich, das, was die Menschen dann mit Kirche zusammenführt. Ne?
Trotzdem denke ich, kann man diesen Aspekt der Quantität der Kirchenbesucher und der Menge der Gläubigen, die in die Kirche gehen, nicht so ganz außen vor lassen. Es gibt ja das große Problem, was beide Religionen mit Sicherheit schwer betrifft, immer mehr Kirchenaustritte. Und jetzt mache ich was ganz Profanes, ganz Dummes und Plastisches oder Einfaches, wie auch immer. Weniger Kirchenmitglieder, weniger Kirchensteuer. So. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang ganz kurz hatten, Zusammenlegen von Verwaltungseinheiten und Stellen streichen, können nicht mehr besetzt werden. Es muss umorganisiert werden, um einigermaßen mit den verfügbaren Finanzen über die Runden zu kommen. Und das, denke ich, ist so ein Problem. Das hört sich alles ganz toll an und ist auch richtig und auch gut, was ihr sagt. Aber was ist, wenn die Kirche immer mehr schrumpfen muss, aufgrund von äußeren Zwängen, sprich kein Geld mehr? Das sehe ich als sehr problematisch. Und was kann man dagegen tun?
Können wir gleich zu kommen. Trotzdem zwei kurze Widersprüche. Ich glaube, dass das Thema Austritte, wir dürfen das nicht mit schwindenden Finanzen 1:1 gleichsetzen. Das hat eine Auswirkung auf unsere Finanzen. So, durchaus. So, daneben ist aber auch einfach ein demografischer Wandel. Wir sind eine alte Kirche. Ja, so. Und damit gehen viele jetzt gerade auch von den Babyboomern in Ruhestand. Das wirkt sich nochmal maßgeblich aus und es kommen wenig nach. So. Und ich glaube, dass wir an dem Thema Austritte arbeiten müssen, aber das ist nicht die einzige sozusagen. Wir dürfen uns nicht nur daran abarbeiten.
Nein, so meinte
ich. Und das andere ist, ich werde ganz vorsichtig, immer Verwaltungseinheit mit Kirche gleichzusetzen. So, wir gehen in eine institutionelle, bürokratische Kirche, da möchte ich nicht hin. So, sondern wir sind eine Gestaltungseinheit und Verwaltung hat eine dienende Funktion. Und wie ich Verwaltung wahrnehme, das kann ich ganz beiseite schieben. Das muss ich auch meinen Kirchenmitgliedern gegenüber so machen. Das muss möglichst effizient und gut erfolgen. Was unser Hauptaugenmerk ist, ja, also sie muss sozusagen möglichst smooth, neudeutsch laufen, die Verwaltung, und möglichst effizient. So. Es gibt Spendensiegel, wir gucken drauf, dass unsere Verwaltung, da sind wir im Moment auch bei, nicht mehr als 10% kostet. So, das ist schon, das schlucken schon manche, aber wenn man auf große Firmen guckt, kann man über die KI inzwischen alles googeln, merkt man, dass die Verwaltungskosten oft sehr viel höher liegen. Also ich glaube, damit sind wir ganz gut unterwegs. Die muss aber noch effizienter und besser zuarbeiten. So, und was wir als Kirche machen und auch als Institution, da müssen wir Kirche miteinander leben und gestalten. So, und da geht es um die Inhalte. So, und wenn wir da nicht hinkommen, dann kriegen wir die Leute auch nicht in die Kirche.
Keine Frage. da gebe ich dir hundertprozentig recht. Andererseits darf man eben auch die Rahmenbedingungen, auf die man wenig oder gar keinen Einfluss hat, die kann man natürlich nicht außen vor lassen. Aber jetzt können wir schon den Bogen zum Anfang schlagen. Da haben wir ja über die...
Aber die Rahmenbedingungen sind andere als die... Also die Rahmenbedingungen sind im Moment, dass wir viele Menschen nicht erreichen. Das ist eher das, was mir Sorgen macht. Wenn ich in unsere Gottesdienste, in unsere Presbyterien, in die Menschen schaue, die, wenn ich in eine Zukunftswerkstatt rufe, komme, dann bin ich schnell bei Bildungsbürgertum über 50 Jahre alt. Und das entspricht aber nicht unseren Kirchenmitgliedern. Noch sind wir Volkskirche. Mhm. Ja? Max und ich vertreten hier 50% der Menschen hier im Sozialraum. Vielleicht ein bisschen weniger, aber annähernd. So, und da sind viele bei, die nicht über 50 sind und die nicht im Bildungsbürgertum entsprechen. So, und wir haben gerade eine Pop-Up-Taufe gemacht an der Friedenskirche. Mhm. Vor einem Jahr eine Pop-Up-Hochzeit in Göttersweg haben. Und bei der Friedenskirche war es jetzt noch mal, bei beiden Formaten haben wir gemerkt, da kommen Menschen mit einem wirklich spirituellen Bedürfnis. Also da kamen keine Leute, die das Event abgreifen wollten. Und es kamen aber vermehrt Leute aus anderen Milieus, aus anderen Altersgruppen, ja, die haben scheinbar einen Bedarf, den wir nicht erfüllen. So, und bei der Pop-Up-Taufe wurde das nochmal sehr deutlich. Ich würde sagen, die Hälfte kam an, weil sie sagten, wir haben ein wirkliches Interesse, dass unser Kind oder ich selber getauft werde, aber in dem Gottesdienst, nicht nur in dem klassischen Gottesdienst, sondern Gottesdienst allgemein, habe ich ein Fremdheitsgefühl. Ich gehe da nur noch alle 3 Jahre hin. Mhm. So, und das ist so, und warum soll ich das, was mir ein Herzensanliegen ist, in einem Setting machen, wo ich eine Stunde merke, irgendwie ist mir das fremd. So. Und das kann man jetzt bedauern und da kann man sagen, das darf aber nicht so sein und wir machen einen Gottesdienst anders, aber das ist eine irreale Vorstellung, das wird nicht kommen. So, also muss ich mir dann überlegen, wie kann ich etwas mit diesen Leuten zusammen machen, was die anspricht und was ihnen Zugänge zum Glauben ermöglicht. Und das ist unsere Aufgabe als Kirche, nichts anderes.
Nochmal zu diesem schlimmen Wort Verwaltungseinheit.
Du gibst nicht aus.
Nein, ich bin hartnäckig. Mit Duisburg. Ja. Es hat doch, wenn ich da richtig informiert bin und auch so den Podcast-Folgen, die wir mit deinen Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, innerhalb des Kirchenkreises Dienstlaken erhebliche Bedenken gegeben. Und es wurde ja auch so kolportiert, jetzt nicht von denen, sondern auch in der Presse, dass dann immer wieder Meinungen hochpuschten und kamen, dass man sagt, ja, die Duisburger haben kein Geld mehr, die wollen sich gesund schrumpfen auf Kosten des Kirchenkreises Dienstlaken. Ich überspitze das jetzt mal ein bisschen heftig formuliert, aber es macht sich in der Gemeinde, ich habe auch so viele gute Freunde, die auch in der evangelischen Kirche sind, die dann sagten, hier gerade auch im Bereich Förde, Mölln sowieso, gibt es eine große Unzufriedenheit. Wenn jetzt irgendwas ist, dann müssen wir extra nach Duisburg fahren. Ganz plastisch und einfach runtergefahren. Auch eine überspitzte Formulierung. Was kannst du den Leuten sagen?
Das, was du jetzt ansprichst, sozusagen mit diesem, die schrumpfen sich gesund, das war ja, glaube ich, im Vorfeld der bevor der Verwaltungsverband gegründet wurde. Auf der Synode, auf der ich gewählt wurde, bin ich morgens gewählt worden, nachmittags ist der Verwaltungsverband gegründet worden. Ich bin also sozusagen vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Um es kurz zu machen, weil das Thema hier nicht zu überstrapazieren. Ich stehe aber dahinter, dass wir diesen Verwaltungsverband haben, weil ich glaube, Verwaltung muss größer gezogen werden. Schlussendlich wird Verwaltung noch größer werden als die Verwaltung für 2 Kirchenkreise, weil, habe ich ja schon zu Beginn gesagt, je höher man Verwaltungshandeln skaliert, desto günstiger wird es im Regelfall, im Einzelfall. So ist zumindest die Hoffnung. Wir sind jetzt inzwischen gut unterwegs mit diesem Verwaltungsverband. So, er soll eine Servicefunktion haben, finde ich, für einen Kirchenkreis. Das ist auch ganz gut. Deswegen finde ich persönlich es gut, auch dass es nicht deckungsgleich mit dem Kirchenkreis ist, weil er dann ein wenig zu einem gegenüber wird. Wir haben jetzt eine klare, verursachergerechte Kostenrechnung. Das heißt, wir bezahlen als Dienstlaken nur das, was wir auch als Dienstlakener verursachen. Und das ganze andere ist, wir ziehen zwar jetzt an einem Standort zusammen, weil das Sinn macht von der Arbeitsökonomie. So, wir werden aber hier in Dienstlaken ein Regionalbüro haben. Und gerade als ich aus der Struktur hier hinfuhr, bin ich gerade der Personalleiterin über den Weg gelaufen, die dann von Duisburg nach Dienstlaken fuhr, um hier wieder Gespräche zu führen. Also im Endeffekt, das ist völlig klar. Es sind auch Verwaltungsmenschen, die in die Präsidiumssitzung kommen und so. Das ist alles geklärt. Und gleichzeitig leben wir auch in einem digitalen Zeitalter. Wir haben inzwischen einen absolut digitalen Workflow, Das heißt, wenn in Hüngs eine Handwerkerrechnung ankommt, wird sie dort eingescannt und geht dann in den Workflow
des auf dem Dienstweg, auf dem digitalen.
Genau, deswegen sehe ich das, was das ganze Arbeiten angeht, mit einer gewissen Gelassenheit, wo ich schon genau hinschaue, wir müssen halt effizienter werden. Wir müssen das kostengünstig tun und mit einer hohen Servicequalität.
Ja, und die Leute müssen halt wissen, woran sie sich wenden können, ne? Mit ihren Anliegen. Also das eine ist halt, eine gute Verwaltung zu haben. Da geht auch vieles mit den heutigen technischen Mitteln. Auf der anderen Seite müssen halt die Leute auch wissen, wo muss ich hin, wenn ich jemanden von Kirche erreichen will.
Das da kommt aber auch wieder ein Widerspruch und da würde ich auch wieder Verwaltung, Kirche von mir trennen. Also ja, im Moment erleben wir noch Presbyterien, also die Gemeindeleitenden, bei uns Evangelischen, die überbordende Verwaltungsaufgaben machen müssen. Und da müssen wir weg. So, also die Presbyterien sollen sich darum kümmern, wie gestalte ich Gemeinde vor Ort? Ja, was spricht die Menschen hier an? Was brauchen die Menschen? So, und dafür brauchen die Freiraum. So, und dafür können die dann wiederum in der Superintendentur, heißt das, im Kirchenkreis anrufen, wenn sie Unterstützung. Dafür haben wir eine Öffentlichkeitsarbeit, wir haben ein Jugendreferat, wir haben eine Frau, die für Schutzkonzepte in den Gemeinden und anderen Körperschaften des Kirchenkreises da ist. Das sind die inhaltlichen Fragen. So, die haben aber erstmal nichts mit Verwaltung zu tun. Und ich möchte, dass Verwaltung für die Menschen vor Ort möglichst unauffällig passiert. So. Und dass eben keiner das Gefühl hat. Also das Präsidiumsvorsitzende, deswegen haben wir die Kinderwelt gegründet mit 20 Kitas. So, weil wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass sich jedes Presbyterium um Personalverträge kümmert und. Das war ein ganz wichtiger Schritt und den müssen wir an anderer Stelle, was das Verwaltungshandeln angeht.
Du hast vorhin angesprochen, die Jugendarbeit. Das ist eines deiner, ich glaube, auch Lieblingsthemen, das hat man herausgehört. Schwerpunkt und Aufgaben eines Superintendenten. Kann man das in Kurzform beschreiben? Wahrscheinlich so groß und riesig, dass die Kurzform nicht durchführbar ist, aber... Wir versuchen es mal.
Wir haben 37 im Rheinland und Sie bekommen vermutlich immer wieder unterschiedliche Antworten, weil das, ich finde, Superintendent sein ist ein tolles Amt, vielleicht so um angefangen. Ich habe Nikolaus Schneider hier getroffen zu einer Verabschiedung von unserer Pfarrerin in der Gefängnisseelsorge. Nikolaus Schneider war ja Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland lange Zeit, war auch in Moers mal Superintendent und der klopfte mir auf die Schultern und sagte: Herr Bongert, Sie haben das schönste Amt der Welt. Meine Zeiten als Superintendenten, das waren die schönsten Zeiten. Warum ist das so? Weil ich noch viel eben mitgestalten kann und auch merke, wie es Wirkung entfaltet. So. Auch noch die Zeit finde, ab und zu mal einen Jugendgottesdienst mitzugestalten, wie gerade gesagt, oder einfach hier mit unserer neuen Kaffee-Ape Mäcki unterwegs zu sein und auf dem Marktplatz zum Stullendinner zu stehen. Und gleichzeitig natürlich schon auch die Möglichkeit noch mal groß sind, wirklich zu gestalten, ja, weil wir hier eine Diakonie mit 130 Mitarbeitenden haben, diese 20 Kitas haben, die 8 Gemeinden sich, da sind wir wieder beim Team, sich immer mehr als ein Team begreifen. So, und da ist es ein Geschenk, dann Teamleiter sein zu dürfen, wenn man es so nimmt. Gleichzeitig einen kurzen Draht zur Landeskirche zu haben. Gleichzeitig merkt man auch, die Landeskirche ist an manchen Stellen natürlich, stellt die auch Anforderungen an ein, aber an vielen Stellen wissen die, die 37 Kirchenkreise sind eigentlich die Gestaltungsebene. So. Und so hängt man so zwischen den Ebenen und kann viel bewirken. Und was würde ich sagen, ist mein viel, viel Gespräche, Teamsitzungen, Personalführung, das ist schon ein Hauptaufgabenmerk. Bei mir viel Kommunikation. So. Dann punktuell Mitgestaltung im kirchlichen Handeln. So. Na, beim Tauffest war ich auch mit dabei. Bei der Pop-Up-Taufe durfte 4 Kinder oder eine Erwachsene taufen. Und dann natürlich hat man schon diese, aber das versuche ich zu reduzieren, entweder rein repräsentative Aufgaben so und teilweise natürlich Verwaltungsaufgaben, da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema.
Nein.
Und als vielleicht als weiteres, was ich merke, was Raum einnimmt, dass ich auf landeskirchlicher Ebene eingebunden bin in die Reform- und Veränderungsprozesse. Transformation sagt man ja heute, weil es halt viel mehr als Veränderung ist, auf landeskirchlicher Ebene. Da darf ich an einer Gruppe mitarbeiten, im Lenkungskreis Mixed Ecology, nennt sich das gemeindliche Vielfalt, wo auch darüber haben wir gerade am Anfang geredet, eben wir versuchen Modelle zu entwickeln, wo es nicht darum geht, die jetzige Struktur einfach nur größer zu ziehen, Also zu sagen, okay, wir sind nicht mehr vier Pfarrpersonen, sondern nur zwei. Also fusionieren wir mit der nächsten Gemeinde und mit der nächsten und es wird immer größer und wir fusionieren drei Kirchenkreise miteinander und werden größer und arbeiten eigentlich so weiter, wie es bisher war. So, ich persönlich glaube, das funktioniert nicht. Damit werden wir irgendwann uns kaputt laufen und alle werden auf dem Zahnfleisch gehen und Kirche wird immer weniger erkennbar werden. Also müssen wir neue Arten von Kirche sein entwickeln. Inhaltlich wie strukturell. So, und da bin ich in diesem Arbeitskreis der Landeskirche, der sehr intensiv arbeitet, wo spannende Ideen entwickelt werden und auch manches schon in die Umsetzung kommt. Und so breit aufgestelltes Superintendentenamt. Also, genau.
Markus, jetzt habe ich die provozierende Frage: Was kannst du aus diesen Anregungen und Ideen denn für die katholische Seite übernehmen?
Ja, ich merke, an manchen Punkten sind wir ganz ähnlich unterwegs. Spannend finde ich so diese Vorstellung, dass wir einen bunten Flickenteppich, sage ich mal, von ganz unterschiedlichen Gemeindekonzepten haben, die ganz unterschiedliche Leute nochmal anziehen. Ob wir in diese Richtung kommen auf Dauer, weiß ich noch nicht, weil wir ja noch bestimmte Baustellen auch der kirchlichen Hierarchie mit uns rumschleppen, wie das alles zu sein hat und wofür alles dann unbedingt ein Pfarrer da sein muss oder nicht da sein muss.
Ist das auf der Seite der katholischen Kirche regelwütiger oder mehr geregelt und habt ihr engere Grenzen als in der evangelischen Kirche?
Ich weiß gar nicht, vielleicht sind wir noch gerade so ein bisschen irgendwie am Rumsuchen, aber es gibt schon viele Parallelen. Und wir sind ja gerade noch führungslos, ne? Ohne Bischof läuft ja vieles auch noch nicht so richtig weiter. Also alles guckt noch so ein bisschen, wann schicken sie uns jetzt ein und wie ist er drauf, was macht er dann mit uns und in welche Richtung geht es dann. Und wir sind anders strukturiert, merke ich auch. Ne? Also wir haben ganz viel Verwaltung sowieso schon in Münster sitzen. Dann gibt es nochmal die Zentralrendanturen, die dann teilweise auch größer gezogen werden. Also ihr denkt, glaube ich, eher so von den Gemeinden zum Kirchenkreis hin und organisiert euch dann da. Und wir sind eher von oben runter auch organisiert, auch in der Organisationsstruktur. Aber das ist, glaube ich, nicht so entscheidend.
Genau, und bei der Verwaltung würde ich euch manchmal als Vorbild sehen. Bei der inhaltlichen Gestaltung ist es halt so, um es nochmal an zwei Punkten deutlich werden zu lassen, vielleicht. Ich glaube halt, die Kirchengemeinden waren bisher im katholischen wie evangelischen immer so Vollsortimenter, sage ich.
Ja, ja, genau.
Also man hat alles gehabt. So. Und das werden wir nicht mehr können. Und das ist aber vielleicht auch nicht sinnvoll, weil das ist ein Teil unseres Problems. Ja, dass wir dann so wahrgenommen wurden, okay, da gehe ich punktuell hin und werde ich so. Und wir haben uns zu wenig darauf eingestellt, was ist eigentlich unser Sozialraum und was sind da eigentlich die Bedarfe. Klammer auf, ich spreche lieber von Ansprüchen, weil die Menschen haben Ansprüche an uns. Ja, nicht nur, dass wir irgendwie gucken, wo bringen wir unser Produkt am besten an, Mann oder die Frau, sondern die haben Ansprüche an uns. Und so da zu gucken, was bieten wir in diesem Sozialraum an und natürlich zu sagen, als Menschenskirche, als Ganze, ja, da wollen wir das Sortiment möglichst breit abbilden. Wir werden bestimmte Sachen nicht hier im Kirchenkreis haben. Wir werden keine Kirchenmusik haben wie in der Salvatorkirche oder in Wesel am Dom. So, trotzdem freue ich mich, dass wir eine Kreiskantorin, Daniela Grüning, haben, die gerade das große Singspektakel am letzten Wochenende gemacht haben. Ich komme jetzt Sing a Song, glaube ich, hieß es vom Titel her.
Sing Together.
Sing Together, so rum war das. Genau. Sing Together, das ist toll, dass wir sowas haben. Und trotzdem werden wir natürlich nicht auch als Kirchenkreis, als Menschenskirche alles abbilden. Aber doch im Gros schon eine gewisse Breite, aber nicht mehr jede Körperschaft vor Ort. So, das ist das eine, jede Gemeinde vor Ort. Und das andere ist, dass ich auch glaube, wir haben als Evangelische eine große Chance, das Pfarrbild nochmal zu verändern gemeinsam. Also ich glaube, es wird viel mehr dahin gehen, dass die Pfarrperson zum Experten wird und zum Coach. Das heißt, an den Stellen, wo besondere Kompetenz gefragt ist, mit dabei ist und sonst auch andere Menschen schult und begleitet, so. Im Evangelischen auch nicht an aller Stelle denkbar, aber in meiner alten Gemeinde in St. Augustin war es so, dass nachher Jugendliche auch das Abendmahl eingesetzt haben. Die wollten unbedingt neben ihren Jugendgottesdiensten auch mal einfach Sonntagsgottesdienst machen. Sagten, was ist das denn? Ja, wir haben immer so die besondere Zeit. So, dann haben die Sonntagmorgens angefangen, Gottesdienst zu machen. Dann haben sie das mit dem Spenderdank verbunden, nachher für die Spender mitgekocht. Und dann gab es einen Gottesdienst, den haben den komplett alleine gemacht, diesen Sonntagsgottesdienst, mit Predigt und allem. So, und dann war, wir wollen Abendmahl feiern, weil der Predigtext das gerade anbot. So, dann habe ich gesagt, wie blöd ist das, wenn ich mich jetzt hinsetze, sonst macht ihr diesen Gottesdienst immer tutto completo alleine. Ich setze mich da im Talar hin und komme fürs Abendmahl nach vorne. Was ist das für ein Bild? So, und ich traue jedem von euch zu, dass so. Und dann haben wir uns die Zeit genommen, haben miteinander überlegt, was heißt Abendmahl, sind eine Abendmahlsliturgie durch und die haben das Abendmahl eingesetzt. Ich habe vorher das mit dem Presbyterium auch besprochen, auch evangelisch ist das schon sehr weit gedacht.
Ja.
So, aber ich glaube, genau dahin müssen wir hinkommen. So, und wir werden in 10, 15 Jahren Taufteams vielleicht haben, die in die, in die Familien gehen und dann auch die Kinder taufen im Gottesdienst, weil die die Vor- und Nachbereitung der Taufe machen und das viel intensiver können als vielleicht noch eine Pfarrperson, die dann an dem kirchlichen Ort sich die Hacken wund läuft.
So. Ich komme nochmal zum Begriff Team. Team hier im Kirchenkreis Dienstlaken, du bist mit der Besetzung zufrieden, denke ich. Du wirst auch niemanden jetzt besonders hervorheben wollen. Aber das ist ja doch ein relativ großes Gebiet, Walsum, Dienstlaken, Hüngse, Förde. Wie seid ihr da mit der Besetzung der Pfarrerstellen im Moment aufgestellt?
Das kann ich fast auswendig sagen. 23 Personen und ich glaube im Moment noch 18,25 Vollzeitäquivalent. Ach, also das ist sozusagen, ist sehr, ne, es arbeitet ja nicht jeder 100%, also zumindest nicht auf dem Papier, sondern hat 75% oder 50% Stellen, manchmal auch ganz bewusst gewählt. Genau, so sind wir da aufgestellt, ja. So, wobei ich da schon einhaken würde und sagen würde, dazu kommen ja noch Prädikanten, die, ne, davon haben wir auch 7, glaube ich, 7 oder 8, die das ehrenamtlich zum Großteil übernehmen. Dann haben wir Pfarrer im Ruhestand, wir haben JugendleiterInnen, die teilweise pastorale Aufgaben mit übernehmen und natürlich die KirchenmusikerInnen.
Dann wollen wir uns mal eine Stimme davon anhören, oder?
Hallo David. Du bist der 5. Superintendent in meiner Laufbahn als Pfarrerin im Kirchenkreis Dienstlaken. Sie alle haben Spuren nach vorne gelegt in ihrer Zeit und in ihrer Weise. Seit 3 Jahren bist du als Superintendent mit vielen anderen auf der Entdeckerreise und immer vorn. Zukunft Kirche. Der Mann mit der Mütze. Mir kommt da der Uralt-Bundestrainer Helmut Schön in den Sinn. Ich glaube, 1974 hat er mit dem Team die Weltmeisterschaft gewonnen. Auch sein Markenzeichen war die Mütze und den Spaß am Fußball teilst du auch mit ihm. Wenn ich einen Blick unter deine Mütze tue, dann entdecke ich blitzschnelle Gedanken, ein aufgeräumtes Gedächtnis und du denkst groß, bist voller Ideen und ins Gelingen verliebt. Eine gute Haltung. Entdeckerreisen sind dein Ding. Zum Beispiel mit der ganzen Familie ans Nordkap in eurem überschaubaren Van. Du, Mann mit der Mütze, Chapeau.
Susanne. Muss ich dir sagen, von wem das war, oder hast du die Stimme erkannt?
Susanne Jansch, meine Stellvertreterin und seit 30 Jahren Pfarrerin in Spellen-Villigsfeld.
Und jetzt auch zum Ende des Jahres, habe ich das richtig in Erinnerung, Markus, dass sie dann
im
Sommer nächsten Jahres.
Im Sommer nächsten Jahres, richtig. In Ruhestand, genau.
Richtig.
Ja.
Sie wollte noch nicht so richtig drüber sprechen, über Ruhestand.
Richtig,
weil sie eigentlich doch sagt, ich bin ja noch, ich bin noch lange da und ich mache auch noch.
Genau, sie ist weiter. Auch mittendrin.
Ich bin auch mittendrin, genau.
Ja, kommen wir so langsam zum Ende. Noch eine Frage, die Susanne hat das ja gerade so angesprochen. Freizeit für den Superintendenten David Bongartz, gibt es die? Und wenn ja, was macht er denn dann?
Ich bin neugierig. Vor 2 Tagen habe ich Motorsägenführerschein gemacht. Einen Tag durch den Dingender Wald gelaufen und habe Bäume klein geschnitten, aber ich darf nur Liegendholz bisher schneiden, noch kein Stehendholz.
Aber das kommt noch.
Ja, genau, was ist mit Freizeit? Genau, meine Frau ist auch mit einer Fahrstelle wiederum in Drevenack Pfarrerin. So, und wir leben das schon seit 15 Jahren so, dass man, glaube ich, einerseits sehr kreativ sein muss und die Lücken immer wieder suchen und entdecken muss, gerade wenn man beide PartnerInnen in so einem, sagen wir mal, flexiblen Berufungsumfeld ist. Und gleichzeitig muss man immer wieder vorsichtig sein, dass man sich auch die Freiräume nimmt. Ich glaube, ich bin ganz gut da drin, wenn ich mir dann so einen Freiraum genommen habe, auch dann wirklich abzuschalten. Ich habe gerade erzählt, nächste Woche geht es für eine Woche in Urlaub und dann bin ich eine Woche auf Superintendentenkonferenz, dadurch staut sich gerade alles zusammen. So, und ich habe eigentlich am Samstagmorgen da gestanden und habe gesagt, was mache ich jetzt hier, und höre gerade was über Sicherheitsschuhe und Schnittschutzhose und so. So, aber ja, dann kann ich ganz gut, will ich den Hebel umlegen und sagen, ich mache jetzt auch die nächsten 6-7 Stunden nichts anderes. Ich merke, wir haben ein Haus mit großem Garten und viel Freifläche drumherum und mir tut es einfach gut, draußen in der Natur zu sein, mit unseren Kindern unterwegs zu sein. Wir sind wieder ein Stück in Heimat gezogen, ich bin in Duisburg groß geworden. Das heißt, ich habe hier auch wieder alte Freunde wieder getroffen. Das ist schon genau ein Mehrwert. Ich frage mich schon manchmal, wie, also diese Entscheidung dann auf das Superintendentenamt zu kandidieren, und das ist ja für 8 Jahre so, und das fällt natürlich genau in die Zeit meiner Kinder, die so Grundschulzeit, weiterführende Schule haben und so, wo ich manchmal schon denke, ich würde gerne noch mehr intensive Zeit haben mit denen. Genau, und gleichzeitig merke ich immer, es geht immer nicht alles so, und man muss da ein gutes Gleichgewicht finden, und das ist, glaube ich, eine bleibende Herausforderung in meinem Beruf, aber das haben viele, also das ist jetzt sozusagen nichts, was genuin Superintendentenmäßiges.
Gut, Markus, jetzt kommt dein letzter Part.
Mein letzter Einsatz für heute. Ja, wir haben uns angewöhnt, am Ende immer so ein kleines Spielchen zu machen, entweder oder. Also wir legen dir zwei Alternativen vor und du darfst dich für eine entscheiden oder ganz kurz begründen, warum das jetzt gar nicht geht. Also es soll halt kurze Antworten geben.
Also mehrere Alternativen liegst
du. Es gibt immer zwei, meistens zwei, wenn mir nicht gerade was anderes eingefallen ist. Also eine ganz klassische, die wir immer wieder fragen, ist, wenn halt der Stress den ganzen Tag schon prägt und du musst schnell was essen. Was wird das eher, Pizza oder Currywurst?
Ich antworte immer spontan, ich mag beides, aber Currywurst.
Sehr gut. Sonntagmorgen, es gibt die Möglichkeit, du hast eigentlich gar nichts an dienstlicher Verpflichtung, den Frühgottesdienst zu besuchen oder lieber ausschlafen.
Kommt darauf an, was ich am Abend vorher gemacht habe. Also normalerweise den Frühgottesdienst, damit ich vom Tag noch was habe. Wenn ich abends mit Freunden lange zusammengesessen habe, Doppelkopf gespielt habe, dann gehe ich in Spätgottesdienst.
Ja, Doppelkopf, gut. Dann darfst du Urlaub machen und dir zwei Ziele für eine Städtereise aussuchen, Warschau oder Paris?
Ich glaube im Moment Warschau, weil wir jetzt mit unserem Camper waren wir jetzt schon viel im Westen und Süden und Norden. Wir fahren jetzt mal in den Osten.
Ja, das ist auch wirklich lohnend, Warschau. Wenn du Familienurlaub planst im Sommer, so richtig mit Kindern, dann lieber Mittelmeer oder Nordsee?
Also Nordsee mehr. Und noch weiter nördlich. Wir sind jetzt, wir waren am Nordkap, hat Susanne erzählt.
Ja.
Und dann war unser mittlerer Sohn, sagte, aber jetzt geht's nochmal in den Süden, deswegen waren wir jetzt in Kroatien im Sommer, das hat uns auch gefallen. Aber wir haben alle vier beschlossen, nächstes Mal geht's wieder Richtung Norden.
Welche Form von Gottesdienst würde dich mehr motivieren? So ein richtig wuselig voller Gottesdienst am Heiligen Abend oder etwas besinnlicher am Karfreitag?
Das ist sehr schwer, weil nein, besinnlich und Karfreitag ist so eine Sache. Ich finde, ein Karfreitag hat eine große Schwere und im besten Fall hatte aber diese Schwere so, dass es wirklich mich durch den Tag begleitet und prägend sein kann und sagen, deswegen halte ich an diesem Glauben fest. So, aber das ist schon echt Schwarzbrot. So. Und deswegen kann ich das kann ich eigentlich so nicht mehr. Ich merke, dass die wuseligen Gottesdienste an Weihnachten, nein, ich glaube, ich brauche eher einen Singegottesdienst an Weihnachten als die wuseligen Gottesdienste. Mhm. Die wuseligen habe ich gestaltet und habe ich auch mit viel Freude gemacht, aber ich würde einen Singegottesdienst an Weihnachten nehmen und Karfreitag Schwarzbrot.
Das ist sehr gut. Du dürftest einen Feiertag streichen. Es gibt die Möglichkeit, den 1. Mai zu wählen oder den Pfingstmontag.
Ich muss ja eigentlich den 1. Mai streichen. So. Andersrum sind das gerade die schönen Feiertage im Fahrberuf, weil man wirklich richtig Ruhe ist.
Ja, sagt meine
Und
Frau
Pfingstmontag fange ich an gerade zu überlegen, weil das Pfingstfest eines ist, was wir wiederbeleben müssen. So, es kann nicht sein, dass wir den Geburtstag der Kirche feiern und dann teilweise darum ringen, dass wir irgendwie genug Menschen zusammenbekommen. Vielleicht wäre das ja alles, was man sonst Pfingstmontag und Pfingstsonntag gemacht hat, auf den Pfingstsonntag zu legen. So, oder mal vom Sonntag auf den Montag zu gehen. Deswegen, ich will fast mit dem Pfingstmontag liebäugeln.
Ah ja. Du darfst dir was Musikalisches antun, ein klassisches Orgelkonzert oder ein Hip-Hop-Auftritt von irgendwem.
Ich bin jetzt nicht gerade so der Hip-Hop-Fan, deswegen, und klassische Orgelkonzerte gehe ich gerne rein, deswegen, ja, und gleichzeitig war Anna Lapwood gerade in Kölner Dom, so, der folge ich schon länger auf Instagram, so, war leider nicht da, genau, da merkt man ja, dass das eine das andere auch nicht ausschließen muss.
Wenn du mal so richtig gestresst bist, was würde dich entspannen? Einmal ein wenig still in der Kirche zu sitzen, vielleicht Psalmen zu beten oder so, oder im Wald spazieren zu gehen?
Beides wäre durchaus eine Option. Meistens mache ich aber eine dritte Option und ich gehe ins Café und setze mich dahin und lese zuerst Zeitung und dann sortiere ich meine Gedanken und arbeite. Habe inzwischen auch mein Stammcafé, wo ich meinen doppelten Espresso kriege und ein Stück Kuchen. Alles gut.
Die wissen schon Bescheid, wenn du reinkommst. Ne? Sehr schön. Abschließend habe ich noch eine Möglichkeit. Du darfst spazieren gehen. Würdest du das Rotbachtal vorziehen oder die Rheinpromenade in Götterswickerham?
Auch da wieder die dritte Option. Ich bin in der Heide. Und zwar da um Drevenack, wo wir wohnen, Hüngster Heide oder Lingler Heide. So, und genau, ich würde jetzt, wenn ich mich zwischen zwei entscheiden müsste, würde ich Götterswickerham nehmen, aber weil einfach die Pop-Up-Hochzeit vor einem Jahr so ein beglückender, beseelender Augenblick war und da nochmal einzutauchen, einfach am Rhein zu laufen, wäre bestimmt sehr schön.
Ja, super.
Schön. Prima, dann sind wir am Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Absolut.
Fragen waren nicht zu... Nichts zum Grillen dabei, so, bis auf diese komische Verwaltungseinheit. Das werde ich jetzt erstmal
beschäftigt irgendwie mit der Verwaltung.
Ja, ich aus meinem Sprachschatz jetzt streichen. Schönen Dank, alles Gute und bis demnächst mal.
Danke euch und Gottes Segen euch.
Wir haben ja gehört, es sind noch 5 Jahre, ne? Also wir können durchaus noch mal weiterfragen. Ich hätte noch ein paar Dinge, aber von der Zeit her, wir sind lange genug dabei.
Okay, danke. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.